Das war ja auf jeden Fall schon mal ein sehr beeindruckender Einstieg in genau das Thema, um das es jetzt gehen wird. Ich finde, diese Sintflutgeschichte und die Geschichte von der Arche Noah ist mit einer der berühmtesten Geschichten, die es nur in der Bibel geben kann. Jeder, den du fragst, kann die so in Grundzügen nacherzählen. Die ist extrem populär, nicht nur in christlichen Kreisen, sondern über christliche Kreise hinaus. Playmobil hat seine eigene Playmobil-Arche. Das ist nur ein Film von Hollywood. Es gibt mehrere, die so Arche-Anleihen oder Sintflut-Anleihen haben. Es gibt eine zweite Folge von Bruce Almighty, wo er auch eine Arche baut und dann davon fährt, ein ganz kurioser Film. Das heißt, es ist ein wahnsinniger Stoff, der überall präsent ist. Und auch für mich ist es eine Geschichte, die ich wahnsinnig spannend finde und die mich jetzt schon längere Zeit begleitet, allerdings auch mit vielen Fragen. Und ich bin auch ein bisschen selbstsüchtig, muss man sagen, rangegangen zu sagen, ich möchte ein paar Fragen, die mich an dieser Geschichte bewegen, für mich selber auch beantwortet haben. Und ich hoffe, dass ich dadurch, dass ich für mich ein paar Fragen beantworten konnte, auch für euch vielleicht ein paar Fragen beantworten und ihr einen neuen Blick auf das bekommt, was diese Geschichte noch bieten kann, neben dem, was wir sowieso schon kennen. Überschrift über dem Ganzen ist, als Gott das Kriegsbeil begrub. Was ihr aus der Überschrift hören konnt, ist, dass ich viel Kamal gelesen habe und so ein kleines bisschen von der ganzen Wildwest-Geschichte inspiriert bin. Aber es hat einen ganz besonderen Hintergrund, auf dem wir eher gegen Ende der Predigt kommen werden. Das heißt, ihr müsst noch ein bisschen aushalten, bis sich das Ganze auflöst. Es hat aber einen wahnsinnig biblischen und sehr, sehr schönen Hintergrund. Darauf dürft ihr euch jetzt schon freuen. Als erstes ein bisschen was zur Einordnung dieser ganzen Geschichte. Aktuell gehen wir davon aus, dass der biblische Sintflut-Text so circa 500 vor Christus biblisch bzw. verschriftlicht wurde. Der ist also ungefähr so 2500 Jahre alt. Und zu dem Zeitpunkt waren die Juden gerade seit einigen Jahrzehnten wieder aus dem babylonischen Exil zurückgekehrt. Also um die Zeit wurde der Text ungefähr verschriftlicht. Das mal für euch als Einordnung, um zu verstehen, wo findet dieser Text statt? Mit diesem Alter des biblischen Textes vor Augen muss uns eine Sache sehr bewusst sein. Es gibt Sintflutgeschichten, die sind 1000 Jahre älter. Die biblische Sintflutgeschichte ist nicht die älteste Geschichte. Es gibt weitaus mehr Sintflutgeschichten. Und eine der bekanntesten stammt da aus dem Gilgamesch-Epos. Und hier erzählt Utnapishtim, das ist der König der sumerischen Stadt Shurupak, dem Helden Gilgamesch, dass er vom Gott Enki aufgefordert wurde, eine Arche zu bauen, mit der seine Familie, weitere Menschen und Tiere vor der bevorstehenden Flut bewahrt wurden. Und das Schiff landete schließlich am Berg Nisir, der als Insel aus den Fluten ragte. Von dort aus ließ dann Utnapishtim eine Taube, eine Schwalbe und einen Raben fliegen, um zu prüfen, ob das Hochwasser zurückging. Das ist sehr nah an der biblischen Geschichte dran, wie wir sehen. Dieses Wissen um die ältere und schon länger existierende Sintflut-Erzählung hilft uns und mir tatsächlich, den Text besser zu verstehen. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, der Gott der Juden und auch die Juden damals lebten ja nicht irgendwie im luftleeren Raum, sondern es gab auch andere Götter und Völker mit ganz eigenen Gottheiten und mehreren Gottheiten. Die Geschichte der Sintflut und der Arche erzählt also auch davon, wie der Gott der Juden im Vergleich zu den anderen Göttern ist und vielleicht sogar in Abgrenzung zu den anderen Göttern. Und das passiert ganz unabhängig davon, ob wir jetzt der Meinung sind, die Sintflut ist genauso geschehen wie in der Bibel beschrieben oder nicht. Kommen wir mal direkt zu der Erzählung. Und da kommt eine Stelle, auf die Jan vorher gerade eben schon eingegangen ist, weil es wird gleich am Anfang wirklich kurios. Da fängt an in Kapitel 6 in 1. Mose, da ist nämlich plötzlich von Söhnen Gottes die Rede, die sich die Töchter der Menschen zur Frau nehmen und von Riesen, die damals auf der Erde waren. Also lest das ruhig mal nach, das ist super spannend. Als ich diese Geschichte zum ersten Mal gelesen habe und den ersten Teil, dachte ich, bin ich jetzt im Fantasy-Roman gelandet. Was haben Riesen, was haben Söhne Gottes überhaupt da auf der Erde zu suchen? Es ist unheimlich spannend und für mich nicht so ganz erklärbar, um was es da genau geht. Also was das erzählen soll, ist mir bis heute noch nicht klar. Vielleicht kriege ich da mal jemanden, der mir das genauer erklären kann. Und danach geht es aber direkt in die Geschichte rein. Gott sieht, dass der Mensch böse ist, dass die Menschen böse sind. Wörtlich, ab Vers 5 in Kapitel 6, als nun der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf der Erde und alles Sinnen und Trachten ihres Herzens immerfort nur böse war, da gereute es ihn. Das hat Christa vorher gesagt. Die Menschen auf der Erde geschaffen zu haben, und er wurde in seinem Herzen tief betrübt. Darum sagte der Herr: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vom ganzen Erdboden weg vertilgen. Die Menschen wie das Vieh, das Gewürm wie die Vögel des Himmels. Denn ich bereue es, sie geschaffen zu haben. Bis dahin bekannt, nichts Neues. Aber was ist eigentlich daraus geworden? Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Hat Gott sich vertan? Hat Gott sich in seiner Schöpfung geirrt? Hat Gott einen Fehler gemacht? Ist Gott etwa doch nicht so groß, als dass er alles sehen kann, was die Zukunft bringt? Hätte er nicht wissen müssen, was die Zukunft bringt? Der Text gibt an dieser Stelle auf diese Fragen aus meiner Sicht keine Antwort, will vielleicht auch keine Antwort darauf geben. Dafür wird eine andere und für mich zutiefst menschliche Seite an Gott sichtbar. Gott zeigt Reue. Gott ist in seinem Herzen tief betrübt. Wer von uns kennt das nicht? Wir haben uns richtig angestrengt. Wir haben unser Bestes hineingelegt und versucht, alles richtig zu machen. Und am Ende kommt dabei raus, trotz aller Bemühungen, es hat nicht zum erhofften Ziel geführt. Und die Bibel zeigt uns hier einen Gott, der diese Gefühle kennt und nachvollziehen kann. Und gleichzeitig greift Gott zum grausamsten Mittel, das es nur irgendwie gibt, nämlich die vollständige Zerstörung durch die Sintflut. Und spätestens hier kriege ich und vielleicht ihr auch noch mehr Probleme. Was ist das bitteschön für ein grausamer Gott? Und das ist eine Frage, die man nicht einfach mal so kurz beiseite schieben kann und wegerklären kann. Die lässt sich nicht einfach auflösen. Ich meine, salopp kann man schon sagen, Gott reagiert auf das Verhalten seiner Schöpfung im Grunde nachvollziehbar, ja eigentlich sogar gerecht. Böses Verhalten, böse Konsequenz. Gerecht. Nur haben wir damit einen strafenden Gott vor uns. Ist das unser Gottesbild? Für mich sind an dieser Stelle zwei Dinge wichtig. Zum einen finde ich es wichtig, dass jeder von uns sich nochmal bewusst macht, wie sein Gottesbild aussieht. Da sind wir häufig stark vom Neuen Testament geprägt und wir denken an einen liebenden Gott. Und dieses Bild hat total seine Berechtigung. Zum anderen befinden wir uns bei der Sintflutgeschichte im Alten Testament. Jesus ist noch nicht in Sicht. Das Gottesbild speist sich also daraus, wie die Juden damals vor 2500 Jahren Gott erlebt haben. Und das alles führt dazu, dass wir uns darüber bewusst sein sollten, dass jedes Reden von Gott und jedes Bild von ihm einfach Stückwerk ist. Und dass wir uns herausgefordert sehen, auch mit schwierigen, neuen und herausfordernden Eigenschaften Gottes zu beschäftigen, die erstmal nicht in unser Bild hineinpassen. Um uns das immer wieder bewusst zu sein, dass Gott nie in seiner Gänze und wirklichen Größe erfassen können, ist es deswegen immer wieder wichtig, sich hinterfragen zu lassen und auch solche Stellen ernst zu nehmen. Gott entschließt sich also, die Schöpfung auszuradieren. Klar, er beauftragt Noah mit dem Bau der Arche, aber der Rest, der stirbt. Und Gott meint es sehr ernst mit der Vernichtung. Als die Flut beginnt, lesen wir: Es war im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tage des zweiten Monats. An diesem Tage brachen alle Quellen der großen Tiefe auf. Das haben wir gesehen in dem Trailer unten, als das Wasser so von unten aus der Erde kam. Das ist genau das, was hier steht. Und die Fenster des Himmels öffneten sich und der Regen strömte 40 Tage und 40 Nächte hindurch auf die Erde. Gott ist dabei, seine Schöpfung komplett zurückzunehmen. Er ist dabei, sie in den Urzustand vor Beginn der Schöpfung zurückzusetzen. In 1. Mose 1, ab Vers 6 lesen wir, wie Gott die Wasser voneinander trennt und das Himmelsgewölbe schafft, um die unteren Wasser von den oberen Wassern zu trennen. Wir lesen, wie dem unteren Wasser ein Ort, nämlich das Meer, zugewiesen wird, damit die trockene Erde entsteht. Und das alles hat in der Sintflut keinen Bestand mehr. Wasser bricht von allen Seiten herein, auf das wieder das Chaos entstehe, das Tohuwabohu vom Beginn der Welt. Gott ist da radikal. Und Noah schwimmt mit der Arche auf dem ganzen Chaos und Gott erinnert sich an ihn und lässt die Flut sinken. Ich überspringe viel, weil danach wird es nochmal richtig interessant. Er schließt die Fenster des Himmels und die Quellen der Tiefe. Das Wasser verliert sich. Und jetzt? Ich meine, wie kann ein Weiterleben nach so einer gigantischen Katastrophe überhaupt aussehen? Und an dieser Stelle entfaltet sich die ganze Kraft der Geschichte. Gott schließt einen Bund mit den Menschen. Und im ersten Moment gehen wir davon aus, naja, wenn man einen Bund schließt, da gehören immer zwei dazu. In dem Fall Mensch und Gott. Spannend an dieser Stelle ist, dass das Wort, das für Bund hier im Hebräischen steht, der Begriff Berit ist. Und bei diesem Begriff geht die Initiative und das Handeln von Gott aus. Dieser Bund ist kein Vertrag auf Augenhöhe, sondern eine Zuwendung Gottes an uns. Gott wandelt sich. Statt eines hoheitlich unwandelbaren Gottes stehen wir nun vor einem wandelbaren und zugewandten Gott. Statt am Anfang noch Zerstörung und Reue über die Bosheit des Menschen, stellt sich Gott nun bedingungslos an die Seite seiner Schöpfung. Er stellt sich über ein eigentlich gerechtes Tun- und Ergehensprinzip. Für ihn steht an erster Stelle der Wille zur Erhaltung. Und dieser Wille geht von Gott aus. Es ist nicht der Mensch, der durch sein Verhalten Gnade und Zuwendung erfährt. Es ist Gott, der uns Gnade und Zuwendung zuteil werden lässt. Und an dieser Stelle nimmt die Sintflutgeschichte in Teilen voraus, was Martin Luther tausende Jahre später erst mühsam sich erarbeiten musste, nämlich, dass wir allein durch Gnade gerettet sind. Gott ist kein Gott nach menschlichen Vorgaben. Er hat eine Schwäche für uns. Er wandelt sich, um uns weiter zugewandt zu bleiben. Er stellt sich gegen das, was aus menschlicher Sicht Konsequenz ist. Gott stellt fest, dass der Mensch weiterhin böse ist und unvollkommen. Aber das, was am Anfang Ausgangspunkt für die Vernichtung war, ist nun Ausgangspunkt für das Zusammenleben. Logisch ist das nicht. Dieser Bund, den Gott mit uns schließt, aus eigener Initiative, wird verstärkt und besiegelt durch ein Zeichen, den Regenbogen. Den kennt jeder von uns und in meisten Übersetzungen lesen wir schlicht von einem Bogen, der in die Wolken gesetzt wird. Und hier nochmal eine Schau ins Hebräische. Im Hebräischen steht für das Wort Bogen der Begriff Keschet, was Kriegsbogen bedeutet. Und dadurch entfaltet sich nochmal eine ganz eigene Schönheit. Gott zeigt der Welt, dass er seinen Kriegsbogen beiseite stellt. Er begräbt das Kriegsbeil zwischen sich und seiner Schöpfung. Das Kampfsymbol wird zum Friedenssymbol. Und hierdurch können wir im Vertrauen darauf leben, dass Gott nie wieder unsere Vernichtung in Angriff nehmen wird. Und auch das ist ein Gedanke, der vor 2500 Jahren ein unheimlicher Fortschritt gewesen sein muss. Wie viele Naturkatastrophen, Epidemien hat man nicht als Strafe Gottes gesehen für menschliches Versagen? Aber schon in der Geschichte von der Sintflut stellt Gott sich diesem Denken entgegen und schließt unverrückbar Frieden. Leider haben wir das im Lauf der Historie immer mal wieder vergessen und Gott für Dinge verantwortlich gemacht, von denen er am Anfang an gesagt hat, das bin ich nicht. Und an dieser Stelle lohnt es sich nochmal zurückzuschauen, zum Beispiel auf den Gilgamesch-Epos mit seiner Variante der Sintflut. Ich hatte vorher gesagt, dass ich es wichtig finde, um auch zu verstehen, was erzählt die Sintflut über unseren Gott. Während Gott sich an Noah erinnert und einen Bund mit ihm und dem Menschen schließt, ist der Anlass der Götter aus dem Gilgamesch-Epos ein ganz anderer. Die Götter dort müssen nämlich hungern, weil es keine Menschen mehr gibt, die ihnen Opfer bringen. Und deswegen beenden sie die Flut. Sie haben Hunger. Und scharen sich dann wie die Fliegen um das Opfer der Menschen. Und weil der eine Gott immer noch findet, dass der Mensch trotzdem hätte komplett vernichtet werden soll, macht der andere Gott ihm das Angebot, die Menschen nachzubessern. Heißt konkret, sie dürfen nicht mehr unendlich leben, sie müssen von Geburt an Leid und Tod kennen und es gibt eben fruchtbare und unfruchtbare Frauen. Und alles nur, damit der Mensch sich nicht so vermehrt und die Götter nicht mehr mit seinem Gebrüll nerven kann. Das ist die Gottesvorstellung aus dem Gilgamesch-Epos. Die Götter haben Hunger und sie machen alles dafür, dass die Menschen nicht mehr so nerven. Wie anders stellt sich das in der Bibel dar? Was erzählt sie und wie viel erzählt sie nicht über unseren Gott? Nicht Hunger ist der Zuwendungsgrund, sondern weil Gott mit uns zusammenleben möchte. Gott möchte mit seiner Schöpfung zusammenleben. Nun kann das alles eine alte Geschichte sein, aber ich denke, es gibt konkrete Dinge, die daraus auch für uns folgen. Das Erste, lasst uns gnädig sein mit unseren Mitmenschen und uns ohne Bedingung an ihre Seite stellen. Gott hat das Gleiche mit uns getan. Lasst uns unsere Kriegsbeile begraben und Fäden mit anderen Personen befrieden, ganz gleich, ob sie das tun oder ob sie es eben nicht tun. Gott ist uns da vorangegangen. Und so kann eben jeder Regenbogen nicht nur die Erinnerung daran sein, dass Gott nie wieder die Erde vernichten wird, sondern die Erinnerung daran, dass wir Friedensstifter sein sollen. Lasst uns immer wieder neu Gott in seiner Vielfalt entdecken und in der Bibel forschen und lesen und uns auch vor dem Unangenehmen nicht verstecken. Und damit stehe ich und ihr auch erstmal am Ende der Geschichte. Und ich muss sagen, ich bin noch lange nicht fertig mit ihr, weil ich habe einiges ausgespart. Aber ich persönlich bin um ein paar für mich sehr wertvolle Gedanken reicher und ich hoffe, ihr auch. Und ich habe einmal mehr verstanden, wie Gott es mit uns meint. Und das lässt mich, obwohl es eine alte Geschichte ist, die jeder von uns kennt und die viele von uns schon ewig oft im Kindergottesdienst gehört haben, wieder mit einem neuen Verständnis zurück. Es ist nicht nur Noah und ein paar Tiere auf der Arche, sondern es ist viel, viel mehr. Amen.